Wir beginnen das letzte Kapitel des ersten Petrusbriefes. Heute lese ich Verse 1 bis 6, wo es ja um das Dienen geht im richtigen Lichte, und zwar im Lichte der Wiederkunft Jesu, in der Bereitschaft, ihm zu begegnen. Der Apostel Petrus schreibt hier: Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Wenn auch zunächst hier die Ältesten hervorgehoben werden, die in einem bestimmten Dienst an der Gemeinde stehen, so betrifft doch dieser Abschnitt von Demut und einander annehmen alle, die zur Gemeinde gehören, die in dieser Dienstgemeinschaft stehen. Gemeinde Jesus, eine Familie. Famulus, Dienstgemeinschaft, Diener. Ja, sie sollen einander dienen. Und zwar in der Weise, dass sie ihren Dienst anbieten. Nicht in der Weise, dass sie nur Erwartungshaltung über den Dienst des Nächsten für sich haben, sondern indem sie selber, jeder Einzelne, dienen darf in Demut vor Gott. Wir haben ja in den vorhergehenden Kapiteln immer wieder neue Dienstkriterien und Umfelder betrachtet. Schon am Anfang heißt es ja im zweiten Kapitel, wie wir uns in der Welt verhalten sollen. Dann, wie wir uns als Arbeitnehmer verhalten sollen. Und dann auch als Männer, Frauen, Familie. Wie wir da miteinander im christlichen Glauben leben können. Dann die Mahnung, dass wir im richtigen Wesen als Gemeinde umgehen, nicht Böses mit Bösem vergelten und so weiter. Ja, und dann darüber wurde auch noch gesprochen, dass das Leben mit Jesus auch mit Leiden einhergeht. Das Zeugnis Christi hier in dieser Welt ist immer mit Leiden gepaart, weil wir in der Fremde leben, weil wir in einer fremden Welt leben, die dieses Zeugnis Christi nicht haben will. Wir sollen aber geduldig sein und ausharren darin, denn es sind auch etliche da, und wir beklagen es ja auch manchmal mit Recht, die wenigsten, die darauf hören. Die Schar der Gläubigen ist immer die kleine Herde, wie es der Herr gesagt hat. Nie die große Masse, die kleine Herde, der das Reich des Himmels bereitet ist. Und nun also hier dienen in den einzelnen Aufgaben, Verantwortungsaufgaben, und zwar so dienen, als ob man an jedem Tag abberufen wird oder werden könnte. Wenn ich in Erwartungshaltung bin, in irgendeiner Sache, dann sehe ich zu, dass alles ordentlich zugeht. Wenn ich zum Beispiel Besuch erwarte zu Hause, ich weiß, also in 3 Stunden könnte der kommen. Dann werde ich nicht anfangen, erstmal zu renovieren. Das schaffe ich bis dahin nicht, sondern da werde ich eine Form einnehmen, dass ich ganz spontan, wenn es klingelt, die Tür öffnen kann und dem Besuch begegnen kann. Ich lasse manches weg, was ich vielleicht sonst machen würde, wenn ich denke, der kommt erst im nächsten Jahr, dann könnte ich also so manches anpacken. Und so soll auch der Dienst der Kinder Gottes sein, dass wir immer damit rechnen, dass der Herr uns abberufen kann. Das heißt, unsere Dienstqualität untereinander muss optimal sein, muss gut sein. Wir sollen darauf achten, dass sie am besten aussieht, dass wir immer wieder freudig Jesus entgegengehen können. Nicht, dass er uns gerade erwischt dabei, wo wir zanken und streiten und einen schlechten Dienst üben. Das wollen wir ja nicht, ja? Darum, ich möchte gerade etwas sagen zuvor von dieser Dienstqualität. Gott in Jesus Christus, unser Heiland, sucht diesen Dienst und sucht diese Frucht. Zum Beispiel in Johannes 15 spricht er ja nicht nur davon, dass er der Weinstock und wir die Reben sind und irgendwie mal ein wenig Frucht dabei entstehen könne, sondern er sagt ganz deutlich, dass es darauf ankommt, wichtige, richtige und viel Frucht zu bringen. In Vers 8 steht, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Viel. Also so viel, wie ihr durch die Gabe Gottes bringen könnt. Und werdet meine Jünger. Oder in Vers 2, da sagt der Herr, eine jede Rebe, die Frucht bringt, die wird gereinigt, dass sie noch mehr bringt. Also das heißt, es bleibt nicht bei dem, was gerade vorhanden ist, sondern es soll immer mehr, nach Möglichkeit immer mehr Frucht gebracht werden in der Dienstgesinnung. In Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt Frucht. Also dieses große Anliegen, dass wir zu Gottes Ehre Frucht bringen, Segen ausstreuen, andere segnen können, ist gegeben. Und zwar nicht nur ein wenig, mal so nebenbei, sondern als totale Hauptsache. Dienen ist die totale Hauptsache. Dienen im Segen, dienen zur Frucht, die Gott sucht in deinem und in meinem Leben. Denn es geht ja auch um die himmlische Freude. Wir dienen ja nicht nur einander hier auf Erden, damit es uns gut geht, sondern wir sollen dienen, damit Freude im Himmel ausgelöst wird. Wie wir das auch in Lukas 15 lesen, da sagt der Herr Jesus dieses Gleichnis nicht von einem Hirten, der ein Schaf verloren hat. Der geht also hin und sucht dieses eine, obwohl er noch so viele hat, die er sieht. Aber er lässt die stehen und sucht dieses eine, um unbedingt es zur Herde zurückzubringen. Und dann steht da Folgendes. Wenn er dieses eine gefunden hat, in Vers 5, dann legt es auf seine Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Wir wissen, das ist natürlich auch ein Gleichnis im Blick auf die Frommen, die glaubten, keine Erlösung zu haben, die selbstgerecht waren, nicht, und meinten, wir haben die Gebote ja schon alle gehalten. Aber es geht ja auch um diese Freude, um diesen einen. Und der Dienst vor und für Gott bringt Frucht zur Freude im Himmel. Wenn wir also auch als örtliche Gemeinde oder Gemeinde Jesu überhaupt auf dieser Welt einander recht dient, durch den Geist Gottes, freut sich die Engelwelt. Sie freut sich, weil nämlich durch einen guten Dienst auch das Zeugnis der Gnade in diese Welt getragen wird. Der gute geistliche Dienst ist der Dienst der Liebe. Und das bleibt nicht verborgen. Und da wird ein Schaf wieder aus der Weltherde herausgeholt in die Gegenwart des Herrn und Freude ist im Himmel. Das soll schon mitten in der Gemeinde funktionieren, aber dann auch nach außen. Obwohl der Glaube an Jesus Christus, der Dienst für ihn von der Macht der Finsternis torpediert wird, angegriffen wird, sollen wir doch Treue darin beweisen und mit den anvertrauten Gaben einfach arbeiten. Jeder, der wiedergeboren ist, auch jeder von uns heute Abend hier, der wiedergeboren ist, den Heiligen Geist empfangen hat, hat eine Gabe bekommen. Und die soll er nicht nur für sich vergraben irgendwo und sagen, danke, dass ich sowas habe, sondern die soll sichtbar und spürbar werden. Im Angebot, die sollen wir anbieten, Das soll zu merken sein, dass Jesus uns durch den Bruder, durch die Schwester dienen will. Diese Gaben, wir sollen das Vertrauen zum Herrn nicht wegwerfen, heißt es ja im Hebräerbrief, weil wir merken, dass der Dienst für Jesus angefochten ist. Dass er vielleicht sogar von manch einem Menschen gar nicht gewollt wird oder torpediert wird, beschimpft wird, sollen wir uns nicht fernhalten von diesem wichtigen Dienst, der Frucht bringt. Das Vertrauen zum Herrn, dass er diesen Dienst segnen wird, soll groß sein. Und die Belohnung dafür wird auch groß sein. Im Hebräerbrief steht ja auch, wir sind nicht von denen, die da weichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Und bei diesem Dienst, was auch Petrus hier für die Ältesten und auch für die Jüngeren und für die Gemeinde anspricht, geht es immer um ein wichtiges Augenmerk. Das ist das Augenmerk, dass wir nie in erster Linie den Menschen dienen. Nie den Menschen dienen, sondern immer unserem Herrn. Und wer dem Herrn dient, der dient dann auch den Menschen. Aber wer nur den Menschen dient, dient nicht unbedingt dem Herrn. Wir lesen das auch in Epheser 6, Vers 7, wo der Apostel Paulus diesen Blickwinkel aufzeigt für die Gläubigen. Vergesst bitte nicht, denn wenn ihr Menschen dient, dann werdet ihr müde und matt und dann hört ihr bald auf wegen der Widerstände. Wenn ihr aber in dem Bewusstsein bleibt, ich lebe für meinen Herrn, ich diene ihm, dann bleibt ihr wach in eurem Geiste und in der Freude. In Epheser 6, Vers 7, tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Wunderbar. Das ist ein ganz anderer Blick. Und ich kann euch das aus dem Persönlichen auch sagen, wenn ich mir nicht diesen Blick immer wieder erbitten würde, würde ich vielleicht auch verzagen bei so vielen Widerständen, die man sonst in seinen Diensten erlebt. Wir sind ja noch Menschen, mit dem Menschlichen. Aber das Bewusstsein, ich diene meinem Heiland, macht mich frei von den Erfahrungen mit den Menschen. Das ist was ganz Besonderes und das müssen wir täglich neu vor Augen haben. Wir dienen nicht in erster Linie den Menschen, sondern dem Herrn und dadurch auch dem Nächsten. Unser Dienst also in der Gemeinde der Gläubigen soll immer in der Erwartung auch auf die Wiederkunft des Herrn sein, denn vor ihm allein müssen wir Rechenschaft ablegen und das wollen wir mit Freuden tun. Wir wollen nicht gerade so um die Ecke kommen, sondern wir wollen uns freuen und sagen, Herr, das durfte ich tun. So wie in diesem Gleichnis hier, ich habe aus deinem Fund, da ist doppelt so viel draus geworden. Das sagen die nicht so gerade nebenbei und guck mal, das Doppelte, sondern das sagen die mit Freude. Die freuen sich darüber. Und diese Freude soll wach bleiben. Ja, der Herr kann jeden Moment für mich kommen. Er kann mich jeden Moment abrufen und dann möchte ich dankbar und froh vor ihm stehen und möchte sagen, danke, dass ich diesen Dienst auf der Erde tun durfte für dich und du hast es gewirkt, dass es auch zum Segen für andere werden konnte. In Matthäus 24, 42 spricht der Herr ja Folgendes. Das sind ja alles Gottes Worte, die uns bewegen sollen und beleben sollen. Matthäus 24, 42, wacht, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Aber ihr sollt bereit sein, wenn er kommt. Ihr sollt in der richtigen Dienstart und Gesinnung stehen. Gaben und Aufgaben haben wir ja vom Herrn empfangen. Ich freue mich einfach auch immer wieder neu darüber, dass Gemeinde Jesu nicht beauftragt ist, sich nur mit ihren normalen, natürlichen Gaben wie in der Welt zu dienen. Das kann auch ein Nichtchrist machen. Der kann sogar manche Dinge studieren und lernen einen Beruf lernen, wo er vorher keine Ahnung hatte, nachher setzt er das für zum Wohl der Gesellschaft ein. Aber in der Gemeinde Jesu sollen wir dienen mit den Dingen, die wir nicht lernen konnten, sondern die wir geschenkt bekommen haben, die man nicht studieren kann, die man nicht sich selbst aneignen kann, sondern die man bekommen hat. Denn Petrus hat auch gesagt, ein jeder diene dem anderen mit der Gabe, die er empfangen hat. Und er spricht zu den Christen, zu denen, die Christ geworden sind, denen, die den Heiligen Geist bekommen haben. So, jetzt hast du ein Dienstpaket bekommen. Mit der Gabe sollst du dienen. Die anderen nämlich, die können nur Konfrontation auslösen und Streit, aber keine große Freude. Geistliche Gaben wirken Freude. Und diese Gaben, die sind auch beständig, das will ich dazu sagen, selbst in einer Welt voller Anfechtung. Die Gaben von Gott können nicht getötet werden. Die natürlichen Gaben, die man in der Gesellschaft einbringt, die lassen irgendwann nach. Wenn man älter wird, dann kann man seinen Beruf nicht mehr ausüben, dann kann man der Gesellschaft nicht mehr dienen. Die gehen irgendwo mal bankrott, die natürlichen Gaben. Aber die geistlichen Gaben tun das nicht, weil sie nämlich von Gott kommen. Sie haben eine ganz andere Qualität als die natürlichen Gaben. Sie sind nämlich nicht abhängig von unserer physischen Verfassung. Sie sind abhängig vom Geiste des himmlischen Vaters, von der geistlichen Verfassung, verstehen wir? Das ist ein großer, großer Unterschied. Und hier soll das Dienen und demütig sein stattfinden. Das kann ja sonst kein Mensch. Denn unser Fleisch ist von Natur aus hochmütig. Es kennt keine Demut. Und wenn es so demütig erscheint, ist es eine selbsterwählte Demut und Frömmigkeit. Das Fleisch des Menschen ist hochmütig. Hier ist der Impfstoff des hochmütigen Satans drin. Deswegen braucht es, um wirklich in Demut zu dienen, die Gaben des Geistes Gottes. Das Dienen soll also trotz der Anfechtung stattfinden, trotz des Leides. Denn das Dienen auch in Anfechtung der Welt bringt und wirkt eine Herrlichkeit. Obwohl ja der Apostel Petrus das höchste Amt bekommen hat zum Dienen. Er wurde ja berufen, in Matthäus 16 berufen dazu, ein Fels zu sein, beziehungsweise ein Vorreiter zu sein für die Öffnung des Evangeliums unter Juden und Heiden. Und das sagt er dann auch in der Apostelgeschichte bei dem Apostelkonzil. Sagt er, das wisst ihr doch alle, dass Gott in Jesus Christus mich berufen hat, das Evangelium den Juden und den Heiden zu bringen. Er hatte also ein vornehmes Amt. Er war ein besonderer Verantwortungsträger, aber er spricht immer wieder zu denen, die mit ihm gläubig sind, als Brüder, als Bruder und Schwestern. Er sagt nicht, ich habe die beste Gabe unter euch und eure ist schwach, aber ist vielleicht auch ganz gut, sondern ihr seid meine Brüder, ihr seid meine Schwestern. Was will er damit deutlich machen? Er will sagen, alle Gaben sind wichtig. Ich bin ein Mitältester, sagt er. Obwohl er, wir könnten sagen, in der geistlichen, in der biblischen Beschreibung, der Älteste ist. Der oberste Apostel. Aber er sagt, ich bin ein Mitältester. Ja, wir haben unterschiedliche Gaben. Jede Gabe ist wichtig. Und jede Gabe ist zugleich auch angefochten. Egal, wie die Gabe aussieht. Jede geistliche Gabe im Leben eines Kindes Gottes wird angefochten. Durch den Widersacher in dieser Welt. Er benutzt Menschen dazu, um diese Gabe in Frage zu stellen, sie abzulehnen, sie als nichtig zu erklären. Und das sollen wir einfach registrieren als ein Angriff, aber uns nicht irren machen lassen, sondern bei der Ausübung dieser Gabe, die wir bekommen haben, bleiben. Wenn auch die Aufgaben also verschieden sind, so bleibt doch die Aufforderung zur gleichen Dienstgesinnung, egal in welcher Gabe, bestehen. Jeder soll an seinem Platz in seiner Aufgabe am Nächsten treu bleiben. Das, was er bekommen hat, soll er treu einsetzen. Egal, und das ist mir immer wieder so wichtig geworden für mein eigenes Leben, und ich denke, das ist für uns alle wichtig, egal wie sich die anderen verhalten, egal wie die darüber denken, deine persönliche Gabe, setze sie einfach nur ein und biete sie einfach an. Ob sie gewollt wird oder nicht, wenn sie der Herr dir gegeben hat, will er sie und er will sie nutzen. Ja, das ist so sehr wichtig zu verstehen. Wir lesen zum Beispiel in 1. Korinther 12 und dann lese ich auch mal Epheser 4, so die Folgen auch der Aufgaben und Gaben. Und wir kommen dann natürlich noch etwas näher in den Petrustext hinein. 1. Korinther 12, Vers 28. Gott hat in der Gemeinde eingesetzt erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Sind sie alle Apostel? Sind sie alle Propheten? Sind sie alle Lehrer? Sind sie alle Wundertäter? Haben alle die Gabe gesund zu machen? Reden alle in Zungen? Können alle auslegen? Nein, jeder hat seine eigene Gabe bekommen. Die sollen aber alle zusammenwirken im Dienst am Nächsten. Im Epheserbrief schreibt der Apostel Paulus auch von diesen Aufgaben Folgendes. Epheser 4, Vers 11. Gott hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hinangelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Also unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Gaben, aber mit dem einen Ziel, dass Jesus verherrlicht wird. Nur dazu sind sie da. Und dass dadurch das Zeugnis der Gnade über die Gemeinde hinaus in die Welt getragen wird. Hier müssen wir uns natürlich immer wieder persönlich fragen, Herr, was hast du mir gegeben, dass ich einsetzen soll? Ich denke, die meisten wissen es, aber manche wissen es vielleicht nicht mehr, weil sie träge und lau geworden sind. Und dann ist die Erkenntnis über die Gabe auch weggerutscht. Und dann weiß man nicht mehr, wo man überhaupt dienen soll und hingehört. Aber wir dürfen darum beten. Alle, die Kinder Gottes sind, dürfen beten, sagen, Herr, mach das lebendig zu deines Namens Ehre, was du mir geschenkt hast, damit es auch eingesetzt werden kann. Aber auch die hier nicht aufgeführten Gaben, Aufgaben, die ich genannt habe, sind alle wichtig und werden nicht ohne Anfechtung durchgeführt werden können. Weil das Wort vom Kreuz, eine Torheit bleibt denen, die verloren gehen. 1. Korinther 1, Vers 18. Es wird angefochten. Und der Simeon, wir kommen ja jetzt in die Advents- und Weihnachtszeit, da hören wir wieder von diesem greisen Simeon, der in den Tempel geführt worden ist durch den Heiligen Geist, weil er eine Bitte hatte, dass er nicht sterben würde, bevor er nicht den Heiland gesehen hat. Und jetzt wurde er vom Geist so geführt, dass er den Heiland sah, als Josef und Maria in den Tempel gingen. Und was sagt er dann? Auch ein Wort, was uns zeigt, in welcher Art und Weise wir mit unseren Gaben hier leben. In Lukas 2, Vers 34, Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Dem widersprochen wird. Und das ist ja bis zum heutigen Tag so, dass es einen Widerspruch gegen den Sohn Gottes gibt, gegen die Christen, gegen Gemeinde Jesu, gegen das Evangelium. Allerdings, es gibt auch viele, die darauf eingehen, die sagen, ja, mein Leben soll Sinn haben, ich brauche auch Vergebung der Sünden. Aber hier wurde schon gesagt, das Evangelium und die Christen und die Gemeinde sind in der Welt und lösen auch Widerspruch aus. Der Apostel Petrus mahnt also hier in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, nicht vom grünen Tisch, von der Theorie her, wie man sich verhalten soll, sondern er war auch ein Zeuge der Leiden. Er hat den Kampf auch gekämpft. Er wusste, wovon er redete. Er wusste, dass es um diese Gemeinschaft mit Jesus gehen muss, um überhaupt überwinden zu können, überhaupt einander dienen zu können. Keiner kann dem anderen recht dienen, wenn es nicht aus der Beziehung zum Herrn aus geschieht. Er hat nämlich miterlebt, dass der größte Diener, nämlich Jesus Christus selbst, obwohl er nur Gutes tat, die allergrößten Anfechtungen in seinem Dienst erlebte. Wenn wir nur das lesen, was wir in Matthäus 26 vorfinden, wo Jesus Christus sagt, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Was für eine Anfechtung. Er wusste ganz genau, warum er in diese Welt gekommen ist. Ich bin darum in die Welt gekommen, dass ich mein Leben gebe für viele zur Bezahlung. Meine Seele ist betrübt, Vater, ist's möglich, dann nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Also ohne Anfechtung ging das Dienen für uns, auch bei Jesus, nicht voran. Er wurde angefochten, Petrus hat es erlebt, er hat miterlebt, wie sie alle flohen, als Jesus verhaftet wurde. Er hat sich miterlebt, wie er das, was er vornahm, Jesus nicht zu verleugnen, nicht einhalten konnte. Er kannte diese Leiden. Aber er wusste auch eins, dass Gott in Jesus Christus die Kraft ist, die mitten im Leiden auch Sieg gibt. Petrus tat ja Buße, nachdem er Jesus verleugnet hatte. Und er war sehr demütig, als am See Genezareth der Herr ihn fragte, Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieber als die anderen? Hast du mich wirklich lieb? Ja, du weißt, ich hab dich gern. Also er traute sich das gar nicht zu sagen, weil er wusste, wenn ich das sage, ja, Herr, ich hab dich lieb, na, dann ist das Versagen schon vorprogrammiert. Die nächste, ja? Nein, Herr, du weißt alle Dinge, ja, ich brauche dich. Du musst in mir dies erzeugen. Ich brauche die tiefe Gemeinschaft mit dir. Die Ermahnung des Apostels geht also nicht nur bis zu der Erkenntnis, dass demütiger Dienst vor dem Herrn Leiden mit sich bringt. Das wäre also nur einseitig, wenn wir das betrachten. Sondern Dienst durch den Herrn bringt auch einen besonderen Segen. Eine besondere Freude, eine besondere Herrlichkeit, die man dabei erlebt. Leiden ist das eine, aber die Herrlichkeit und die Freude, die dadurch entsteht, ist das andere. In Jesus Christus haben wir also das ewige Leben und auch den Lohn für unseren Dienst. Ein kleiner Hinweis steht ja auch schon im Alten Testament, in Daniel 12, wo es heißt, die, die viele zur Gerechtigkeit leiten, ja, die werden leuchten wie die Sterne. Was ist das für ein Lohn? Wie des Himmels Glanz. Das, wir denken, das steht in gar keinem Verhältnis, so ein kleiner Dienst und so ein riesiges Leuchten. Ja? Die Herrlichkeit ist wunderbar, wenn wir Jesus dienen, wenn wir uns von ihm führen lassen. Wir werden die Herrlichkeit des himmlischen Vaters einst erben, Miterben Christi sein, wie wir es auch in Römer 8 lesen. Liebe Geschwister, das sind Worte, die unseren Alltag prägen dürfen. Das sind nicht nur heilige Worte, die irgendwie im nebulosen Jenseits für uns sich erfüllen. Nein, hier auf der Erde, mit beiden Füßen auf der Erde, dürfen wir in dieser Freude sein, wenn wir Jesus dienen. Römer 8, Vers 17. Sind wir Kinder, also Gottes Kinder, dann sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Also das ist doch eine riesige Freude, dass wir Gottes Erben sind, Miterben Christi. Jesus Christus sitzt zur Rechten des Vaters und er bittet für uns, so lesen wir es in der Schrift. Was ihm gehört, steht auch uns zu. Wir sind doch keine armen Leute, sondern wir sind vom Himmel her beschenkt und reich. Das kann doch nur Freude auslösen. Traurigkeit löst es bei uns aus, wenn wir menschlich handeln und Menschen vor uns nur sehen. Wie haben wir einleitend gesagt im Epheserbrief? Denkt daran, dass ihr nicht Menschen dient, sondern Gott. Dann bleibt ihr auch in der Freude. Ja? Miterben Christi. Der Dienst soll auch eine bestimmte Wesensart haben in der Gemeinde, die ja der Tempel Gottes genannt wird. Tempel Gottes, ein bestimmtes Wesen durch Jesus Christus selbst, durch sein Liebesangebot zur ewigen Erlösung. Es geht ja gar nicht um Recht haben oder Unrecht haben. Es geht nicht um Überzeugungskraft in der Welt, um andere zu überreden. Es geht um Liebe Gottes. Es geht darum, dass wir staunen darüber, dass Gott mich liebt, dass er dich liebt. Und dass andere merken, der staunt ja, dass er geliebt wird. So ein verkorkster Kerl, der wird geliebt von Gott. Das sollen sie mitkriegen. Nicht, dass wir sie überreden und du bist falsch, ich bin richtig. Das hilft nicht, sondern die Liebe. Das Liebesangebot Gottes, dass er uns erlöst aus der Finsternis dieser Welt. Das dürfen wir verkündigen. Häufig gebraucht der Herr das Gleichnis oder ein Vergleichsbild für Gemeinde von der Schafherde und Hirten. Er ist dabei, der Erzhirte, so wie es Petrus nennt, der Oberhirte. Aber da gibt es ein ganz bestimmtes Verhältnis. Alle Arbeiten und Ämter sollen also unter seiner Leitung, dem Erzhirten, geschehen, aber auch in einer bestimmten Dienstgesinnung. Dieser Dienst aneinander soll keine Pflichtübung sein. Ach, ich muss ja dem Bruder dienen. Nein, das soll niemals eine Pflichtübung sein, was man soeben als Christ machen muss, sondern es soll ein Wunsch sein, eine Herzensfreude. So wie es Gott auch ein Wunsch und Herzensfreude war, uns zu lieben und das Notwendige zu tun, dass wir ihn auch lieben können. Wie sagt es Johannes? Er hat uns zuerst geliebt. Ja, dann lasst uns ihn auch lieben. Zuerst, sein Herz hat sich uns geöffnet. Das ist eine ganz andere Dienstgesinnung, keine Pflichtübung. Weiden, Petrus sagt, ja, weidet die Herde, die Gemeinde. Weiden bedeutet doch auch, dass der Hirte in irgendeiner Weise innerlich immer bewegt bleiben muss, um darüber nachzudenken, um bei diesem Bild zu bleiben, was kann den Schafen gut tun? Wo ist die Weide, auf die ich sie führen kann? Jeder also mit seiner Gabe soll darum beten, was kann dem Nächsten gut tun? Wie kann ich diese meine Gabe für den nächsten Segensreich einsetzen, weiden? Eine gute Weide ausfindig machen, Wasser in reichlichem Maße, denn das ist ja Wachstum für die Schafe. Das Fressen, das Trinken. Das heißt, jeder soll in seinem Dienst so wirken und beten, dass der Nächste zum geistlichen Wachstum gelangt. Die Gabe soll also dazu dienen. Ich darf dir helfen, dass du geistlich wächst. Aber nicht, weil ich das kann, sondern Jesus in mir. Verstehen wir? Es geht um ganz andere Dimensionen als nur das Miteinander sein, Tasche tragen oder irgend sowas, ja. Vielleicht mal einen Einkauf tätigen, ist ja auch wichtig. Aber in der Gemeinde Jesu geht es um andere Perspektiven. Mit der Gabe dienen, die Gott gegeben hat, und dann in dieser Perspektive, der Nächste soll geistlich wachsen. Fruchtbarkeit, denn mit Befehlen, Zurechtweisungen und dergleichen wird nichts Gutes geschehen. Es muss die Überzeugung kommen durch die Gemeinschaft mit dem Geber aller Gaben. Petrus sagt auch, ihr sollt nicht Gewinn an eurem Dienst suchen. Weder materiellen noch ideellen. Das heißt, wenn du dienst, musst du nicht ein Dankeschön erwarten, weil du doch so gut gedient hast. Du sollst frei sein von jedem Anspruch, dass dir etwas wird für deinen Dienst. Was dir wird, das wird dir vom Herrn. Du darfst dienen. Ja, nicht um schändlichen Gewinns willen, weder materiell, ideell, sondern aus einer reinen Herzensgesinnung, aus der Freude am Herrn, dem Nächsten im Namen Jesu Gutes tun zu dürfen. Herzensgrund. Herzensgrund, das ist ein Wort, was Freiheit widerspiegelt. Es soll immer die Ehrbekundung vor dem Herrn sein. Er hat uns etwas gegeben, was wir weiterreichen dürfen. Das soll das Motiv unseres Dienens sein. Die Liebe zu ihm und somit zu der Aufgabe und dem Nächsten, den der Herr rufen möchte. Und dabei spielt das persönliche Vorbild, sagt Petrus, eine Rolle. Dienen hat mit Vorbild zu tun. Vorbild, und das hat Jesus Christus selber auch getan. Nicht Herren über die Gemeinde, sondern Vorbilder der Herde. Zum Beispiel in dem prophetischen Wort, in Micha 2, Vers 12, wird schon gesagt, wie Jesus handelt. Dreimal heißt es hier, er wird vor ihnen heraufziehen. Also er gibt sich zu einem Vorbild, wo es lang geht. Er gibt sich zu einem Vorbild, wie man wo wandelt. Ich lese uns mal diese Verse, Micha 2, 12 und 13, Verheißung des künftigen Heils. Ich will dich, Jakob, sammeln, ganz und gar, und was übrig ist von Israel zusammenbringen. Ich will sie wie Schafe miteinander in einen festen Stall tun und wie eine Herde in ihre Hürden, dass es von Menschen dröhnen soll. Er wird als ein Durchbrecher vor ihnen heraufziehen. Sie werden durchbrechen und durchs Tor hinaufziehen und ihr König wird vor ihnen hergehen und der Herr an ihrer Spitze. Das heißt, er führt und er leitet. Ja, das können wir auch in wunderbarer Weise auch im Johannesevangelium lesen, Johannes 10. Da heißt es nicht nur, geht mal da lang, macht mal jenes und so weiter, sondern er geht voran. Ich habe das auch im Blick auf die Kinder immer gesehen. Man kann Kindern ja nicht alles erklären, aber man kann sie einfach hinterherziehen auf dem Weg, in dem man geht. Die kommen einfach mit. Wenn ich denen lang und breit erklären würde, vielleicht noch an der Karte, guck mal, jetzt laufen wir hier lang und du musst dann da und so und jetzt geh mal, da passiert nichts, da passiert irgendwas was Falsches. Sondern mit der Gabe der Eltern, Kinder zu leiten, heißt, sie müssen vorangehen und die Kinder einfach mitziehen. Und so ist es in den geistlichen Dingen, in den Gaben auch. Ich muss vorangehen und wer es sieht und sich dienen lassen will, der wird einfach mitgehen. Johannes 10, 2 bis 4, da spricht der Herr Jesus auch von diesem Bild, Hirte und Schafe. Der zur Tür hineingeht, das ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. die jeweiligen Gaben, die wir empfangen haben, wie Petrus sagt, nicht herrschend einsetzen, sondern als Vorbild einsetzen, sollen so sichtbar werden, dass man freiwillig dem folgt. Ach, das ist ja schön. Ja, hast du gemerkt? Guck mal, wie liebevoll der... Ja, da gehe ich ja drauf. Ja, ach, der hat gerade vom Heiland sowas geredet. Ja, gehe ich, höre ich mal hin. Da muss gar keiner was sagen. Ich habe das in Israel an der Westmauer mal gesehen. Da wird ja ständig gebetet. Da sind ja viele orthodoxe Juden vornehmlich da, die zum Gebet sich versammeln. Aber manchmal versammeln die sich oder kommen hin und keiner weiß eigentlich so, was der andere so macht. Aber plötzlich hören die, da liest einer einen Psalm. Da sind die alle da, plötzlich eine Traube. Ja, der muss nicht sagen, kommt mal her, ich lese euch mal einen Psalm vor. Nein, die sind plötzlich da. Und dann haben sie Psalmlesung. Und dann fängt einer ein Loblied an. Dann rennen sie alle dahin, ja. Weil der eine Gabe hat, das Lied dort zu spielen. Und dann sind wieder so ein Pulk, ja. Und dann, wenn die das gesungen haben, plötzlich kommt einer mit der Tora im Arm. Dann sind sie alle da. Der hat nicht gesagt, kommt mal alle her. Sondern sie merken, da ist was Gutes und sie strömen einfach hin. Der Hirte geht voran und sie folgen. Das ist dieses wunderbare Bild, wozu wir auch eingeladen sind in der Dienstgesinnung. Jeder Dienst in der Gemeinde am Leibe Jesu soll zugleich durch das persönliche Vorbild ein Anreiz zum Nacheifern sein. Wir lesen sogar so schwere Worte wie in Römer 11. Also über Israel schimpfen, das ist ganz einfach. Also braucht man sie gar nicht anstrengen. Das kann fast jeder. Manche machen das sehr laut, manche sehr leise. Aber Israel zu reizen, Jesus kennenzulernen, das ist schwierig. Aber es steht in der Bibel. In Römer 11 lese ich mal. Das ist ja eine große Aufgabe. Sie sollen eifersüchtig werden auf uns und sagen, also das, was die dort haben, ja, das müssen wir auch haben. Das wollen wir denen nicht allein überlassen, die sich da Christen nennen. Das wollen wir auch haben. So soll es sein, Römer 11, Vers 11 und 14. So frage ich nun, sind sie, die Juden, gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern soll. Also ich würde natürlich keinem nacheifern, wenn ich sehe, dass der so viel schlecht macht. Also mir ging es als Jugendlicher mal so, war ich vielleicht 16 etwa, habe ich ja auch Christen kennengelernt. Die haben mir dann immer sagen wollen, was ich als Christ tun soll. Und dann habe ich ihr Leben angeguckt und dachte, ach, guck mal, was die alle so machen. Na, dann können sie mir mit ihrer Rede gestohlen bleiben. Die machen ja gar nicht, was sie sagen. Ja, als junger Mensch ist man sehr kritisch, versteht ihr? Und wenn hier steht, dass sie denen nacheifern, da muss ja was zu sehen sein. Was sie erfreut, wo sie auch hinwollen, ja? Und da heißt es ja hier in Vers 13, Paulus hatte selbst dieses Empfinden, euch Heiden aber sage ich, weil ich Apostel der Heiden bin, preise ich mein Amt, ob ich vielleicht meine Stammesverwandten zum Nacheifern reizen und einige von ihnen retten könnte. Also das ist ja das viel Schwierigere als die Beurteilung, was die alles falsch machen. Nacheifern reizen. Merken wir, wozu die Gabe im Leben der Gläubigen vorhanden ist, die Gottesgabe? Dieses Dienen kann also nur in der Nachfolge Jesu, in der richtigen Wesensart, sich entfalten. Und es kann sich nur in der richtigen Wesensart entfalten, wenn ich ständig in der Verantwortung vor meinem Herrn bleibe, der mich jeden Tag abrufen kann und ich mit Freuden vor ihm stehen möchte. Hier liegt also auch der Grund eines schlechten Dienstes. In der Lauheit, wenn man nicht mehr in der Wiederkunftserwartung Jesu täglich steht. Sagt der Herr Jesus auch in Lukas 12, sagt er ganz einfach von diesen Knechten, tja, wenn einer sagt, ach, der Herr kommt noch lange nicht, dann fängt er an zu schlagen, zu essen und zu trinken und so weiter, sich gar nicht drum zu kümmern, dass der Herr plötzlich kommen kann. Und dann heißt es hier in Vers 42, der Herr sagt, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Es ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, genau das tun sieht, was ihm beauftragt ist, der in seiner Gabe dienstbar ist. Das ist der Treue. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tag, an dem es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm sein Teil geben mit den Ungläubigen. Also dienen in der Wiederkunftserwartung, mein Herr kommt plötzlich, ja, da bin ich bereit sein. Und dann wird die Qualität des Dienens auch dementsprechend sein. Das Letzte. Noch ein wichtiger Punkt ist bei diesem Dienen auch dabei. Wir haben ja im Petrusbrief nicht nur gelesen, dass man dienen soll, sondern sich auch dienen lassen soll. Die Jüngeren seien untertan den Ältesten. Alle sollen miteinander untertan sein, demütig, denn Gott widersteht den Hoffärtigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Es gehört also auch dazu, sich dienen lassen, nicht nur, dass man glaubt, man könne dienen, sondern ich bin auch angewiesen auf Gaben anderer. Wir sehen das bei der Fußwaschung in Johannes 13. Da kam Jesus zu Petrus und wollte ihm auch die Füße waschen. Da sagt Petrus, nein, nein, du mir, ich dir vielleicht, aber du mir, Petrus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, wenn ich dich nicht wasche, dann bist du nicht rein, hast du nichts mit mir zu tun, kein Anteil. Oh, also dann muss ich mir dienen lassen, dann gleich alles, ja, dann wasch mich ganz von oben bis unten. Ich muss mir dienen lassen. Und dann sagt der Herr, ja, es genügt, die Füße zu waschen, denn wer mich an mich glaubt, der ist rein. Also dienen lassen gehört einfach auch dazu. Ich kann nicht zum Arzt gehen, mich untersuchen lassen wollen und sagen, naja, ich werde mich aber nicht hier ausziehen. Können Sie machen, was Sie wollen. Ich kann nicht zum Zahnarzt gehen, der will bohren und ich sage, ich mache den Mund nicht auf. Ich muss auch dienen lassen. Ich muss mitarbeiten. Dienen und dienen lassen gehört zusammen. Es gibt nicht einen, der nur dienen kann, sondern alle sind auch auf Dienst von anderen angewiesen. Ja? Das müssen wir einfach dabei beherzigen, denn wenn wir in der Offenbarung 3 lesen, da gibt es Christen, die wollten nicht mehr, dass man ihnen dient. Die haben gesagt, Laodicea, nein, wir haben alles, wir brauchen nichts. Der Herr sagt, ich müsste euch aber dienen. Ihr braucht dringend Dienst. Denn in Wahrheit fehlt euch alles, wenn ihr euch nicht dienen lasst. Wenn dieses Miteinander nicht stattfindet, seid ihr ganz arm, elend, nackt und bloß. Das Wunderbare in diesem Schreiben ist allerdings, ich freue mich immer darüber, ich bleibe nicht dabei stehen, ich werde euch ausspeien aus meinem Munde. Also nein, das bereitet bei mir gar keine Freude, wenn ich das lese. Die Freude kommt erst, wenn ich weiterlese. So ihr umkehrt und Buße tut, ja, dann werde ich zu euch einkehren, Abendmahl mit euch halten und dann, wer überwindet, wird mit mir auf meinem Stuhl sitzen. Oh, da freue ich mich. Da will ich dann immer hin und da möchte ich auch, dass die anderen hinkommen, nicht, dass sie ausgespien werden. Das machen ja viele Christen heute auch, nicht? Die klagen die anderen an, du wirst ausgespien, sie laden ihn aber nicht ein zur Buße. Sie laden ihn nicht ein zur Freude. Weil sie selber nicht froh sind und auch keine Freude diesbezüglich ausstrahlen. Der Apostel Petrus ermahnt also in den Versen 5 und 6, die wir gelesen haben, unbedingt an der Demut untereinander festzuhalten, an der Offenheit zur hilfreichen, notwendigen Ergänzung. Der Demütige wird dann ein echter Diener sein, im echten Wesen. Dagegen widersteht der Herr allen, die sich selbst ins Mittel setzen und hochmütig sind. Denen widersteht er total. Die werden mit ihren Formen des Dienstes nichts Gutes ausrichten. Denn aufgrund des Dünkels einiger, die sich gerecht empfinden, wollen sie über andere herrschen und ihnen nicht dienen. Das ist ein großer Unterschied. Wer sich aber dienen lässt, gibt zu, dass er Korrektur braucht und Wegweisung, um fest im Glauben an Jesus Christus und sein Werk und seine Herrlichkeit zu bleiben. Dieser demütigt sich dann auch unter die gewaltige Hand Gottes, so haben wir gelesen, unter die Hand des Schöpfers und wird gesegnet durch die Arbeit, die der Heilige Geist in ihm dann vollführt. Wenn wir uns also trotz der Anfechtung und mancherlei Leiden in dieser Zeit nicht abhalten lassen, von solch einem gesegneten Dienst durch die Gaben Gottes, in solch einem gesegneten Miteinander, werden wir auch bei der Wiederkunft Christi mit ihm in seinem Reich erhöht werden. So steht es auch in der Offenbarung 2. Er wird uns mitnehmen in seine Herrlichkeit. Und das steht uns einfachen, schlichten Menschen zu. Und das wollen wir uns ganz neu auch aus dem Wort Gottes zusprechen lassen. Soweit zu diesen Versen aus dem 1. Petrus 5.